Herzlich willkommen zurück zum Ideequadrat Podcast. Heute sowas wie eine kleine Zwischenepisode. Oder vielleicht auch danach. Das muss ich mal gucken, wann sie überhaupt ausgestrahlt wird. Wir befinden uns ja eigentlich noch in der Podcast-Staffel zum Thema Fachkräftemangel in der sozialen Arbeit. Aber heute freue ich mich, dass Stefan Geßmann mal wieder eingecheckt ist hier bei mir. Er war schon mal da. Es gibt eine Episode mit dir, Stefan, zum Thema Weiterbildung. Und das war ganz am Anfang Corona-Zeit und so weiter, haben wir uns da mal drüber unterhalten. Und heute geht es um eine ganz spezifische Weiterbildung, und zwar den Hochschulzertifikatskurs Systemisches Sozialmanagement, den wir beide zusammen anbieten. Deswegen müssen wir mal gucken, wahrscheinlich wird das heute kein so ein Frage-Antwort-Spiel, sondern irgendwie, miteinander mal schauen. Und in den Beschreibungen zum Kurs steht drin, dass du beobachtest oder ihr bei der Beschreibung von diesem Kurs beobachtet habt, dass sich das systemische Denken in der sozialen Arbeit von Hierarchieebene zu Hierarchieebene, also so weiter hoch man steigt, also umso höher man steigt, umso mehr verflüssigt sich das. A, was genau meinst du damit? Und B, kannst du das irgendwie festmachen? Also wo erkennst du das dran?
Ja, erstmal danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich, hier zu sein und mit dir mal so ein bisschen auf unser Kurskonzept zu gucken. Und das, was du gerade beschreibst, war im Grunde genommen vor vielen, vielen Jahren unsere Grundbeobachtung, damals gemeinsam mit meinem Kollegen Joachim Merchel, dass wir beide die Beobachtung geteilt haben, in Organisationen der Sozialarbeit sitzen häufig Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter in der Führungsetage, die eigentlich von Grund auf ein sehr solides systemtheoretisches Wissen haben. Das heißt, im Studium lernt man, sich mit Systemtheorie auseinanderzusetzen, mal mit mehr, mal mit weniger Freude. Man weiß, was sowas wie eine zirkuläre Frage ist, die Wunderfee kennt jeder. So, das heißt, wir haben eigentlich ein sehr solides Fundament an systemtheoretischem Wissen in der Praxis, auch im Kontakt mit Klientinnen und Klienten. Wenn jetzt aber die gleichen Personen, die also im Feld wie selbstverständlich solche Ansätze ansetzen, wenn die jetzt in der Hierarchie nach oben rutschen, dann so unsere Beobachtung verflüssigt sich das ein bisschen. Das heißt, du landest irgendwann in der Teppichetage einer Organisation. Und das, was du eigentlich an systemtheoretischem Wissen abgespeichert hast, ist da scheinbar irgendwie weg. Das fanden wir damals interessant und haben uns gefragt, was könnte denn der Grund dafür sein? Und möglicherweise ist es dem geschuldet, dass wir gut in Kontakt mit Klientinnen und Klienten unser systemtheoretisches Wissen abrufen können. Es aber an der einen oder anderen Stelle vielleicht nochmal einen kleinen Stups braucht, wenn wir das auf eine andere Referenzebene übertragen, auf Organisationen als einen Spezialtypus von sozialen Systemen.
Mhm. Ich würde direkt mit zwei Aspekten anschließen. Vielleicht doch eine ganz kurze Vorstellung. Wer bist du? Was machst du? Sozusagen dran anschließend an diese total spannende Frage. Nach oben verflüssigt sich das systemische Verständnis. Also, wer bist du? Kombiniert mit der Frage, gibt es einen Unterschied zwischen systemisch und systemtheoretisch? Also Wunderfrage, systemische Fragetechniken. Es gibt ja alle möglichen systemischen Angebote in der Welt, in der man, also systemische Familienberatung und was weiß ich alles. Und was ist das Systemtheoretische, weil du das jetzt gerade zwei, dreimal angesprochen hast?
Also gar nicht so eine einfache Frage. Ich fange mal mit dem einfacheren Teil an, vielleicht nochmal kurz zu sagen, wer ich bin. Also Stefan Geßmann, ich bin seit 2015 Professor an der Fachhochschule Münster im Fachbereich Sozialwesen, bin da wissenschaftlicher Leiter auch für das Fortbildungsinstitut und ungefähr genauso lange, seit 10, 11 Jahren, arbeite ich als Berater im Feld und unterstütze Organisationen der sozialen Arbeit bei Entwicklungsprozessen. Ich habe mich sehr früh mit Systemtheorien und Managementfragen auseinandergesetzt und damals dazu promoviert, bei Fritz Simon in Berlin meine systemische Organisationsberaterausbildung gemacht und bin da irgendwie kleben geblieben in diesem Kosmos der Systemtheorie. Das war dann auch das Fundament für das Buch, was wir damals, mein Kollege Joachim Merchel und ich, dazu geschrieben haben und den Kurs, den wir hier entwickelt haben. So, jetzt hast du gerade gefragt, was ist der Unterschied zwischen systemtheoretisch und systemisch? Da scheiden sich die Geister. Und wenn ich das jetzt eindeutig beantworten würde, würde ich sicherlich von irgendeiner der Seiten etwas auf die Finger bekommen. Ich will es vielleicht eher so beantworten, wie ich es in der Praxis wahrnehme. Dort nehme ich häufig wahr, dass das, was eigentlich als Systemtheorie bezeichnet wird oder was dahinter steckt, verkürzt als systemisch betrachtet wird oder bezeichnet wird. Also wir haben dahinter eine Theorie und die wird in der Praxis mit Handlungsanforderungen verknüpft und dann werden Dinge schnell systemisch benannt. Das heißt, wir haben sowas wie systemische Gesprächstechniken. Das ist die von mir schon zitierte Wunderfrage oder zirkuläre Fragen. Wenn du die Menschen aber fragst, warum sie diese Methode oder Technik denn eigentlich anwenden, was die dahinterliegende Theorie ist, dann, so mein Eindruck, wird es manchmal ein bisschen dünner. Deswegen bevorzuge ich es, von der systemtheoretischen Betrachtungsweise zu sprechen, weil auch das schwierig ist, weil es gibt nicht die eine Systemtheorie. Wir haben uns hier insbesondere die neuere Systemtheorie von Niklas Luhmann vorgenommen, die tatsächlich ein Theoriewerk anbietet, um soziale Phänomene, also auch solche Interaktionsprozesse mit Klientinnen und Klienten, aber halt auch soziale Phänomene in Organisationen theoriegeleitet beschreiben zu können und daraus im besten Fall dann Orientierung für Leitungskräfte im Feld der sozialen Arbeit ableiten zu können.
Okay, also quasi wie so eine, also die Systemtheorie sozusagen sowas wie so eine Hintergrundfolie, die ganze Zeit sozusagen in dem Kurs auch mitläuft oder in dem gesamten systemtheoretischen Denken, was dann aber eben oft als systemisches Denken in Anführungsstrichen ein bisschen verkürzt dann auch dargestellt wird an der einen oder anderen Stelle. Jetzt hattest du Niklas Luhmann angesprochen, also wer Lust hat oder wer nicht schlafen kann, ja, der kauft sich am besten Bücher von Niklas Luhmann, legt sich die unters Kopfkissen und kann die dann lesen. Jetzt gibt's aber hier ein Zitat im Untertitel von diesem Kurs, das unsteuerbare Steuern, in meinen Augen Rudolf Wimmer, glaube ich, von dem Ursprung her, das unsteuerbare Steuern, was hat es damit auf sich und wo knüpft das sozusagen an diese systemtheoretischen Perspektiven und so weiter an?
Ja, also das unsteuerbare Steuern zu wollen, hört sich ja erstmal paradox an und eigentlich geht es genau darum auch. Das steht sinnbildlich für diese Paradoxien, die wir im organisationalen Alltag an unterschiedlichsten Stellen beobachten können, wenn wir halt mit der entsprechenden Aufmerksamkeit einfach reingucken. Also wenn du dir das mal anschaust, wir sollen in Organisationen häufig einerseits zum Beispiel sehr schnell sein und gleichzeitig sollen wir halt unglaublich gründlich unsere Arbeit machen. Wir sollen Sorge dafür tragen, dass Mitarbeitende sich an die Organisation ankoppeln, sich mit dem Purpose, mit dem Sinn der Organisation identifizieren und auf der anderen Seite musst du Sorge dafür tragen, dass die irgendwie austauschbar bleiben. Du musst den Mitarbeitern vertrauen, gleichzeitig musst du sie irgendwie kontrollieren. Also auch da, übrigens für einen Sozialarbeiter, für eine Sozialarbeiterin, alles ein alter Hut, also das doppelte Mandat, das lernt man quasi im ersten Semester soziale Arbeit. Aber diese Phänomene können wir halt auch auf Organisationen übertragen. Wir haben es ständig mit paradoxen Anforderungen zu tun. Und eine dieser Paradoxien, oder so eine Art Metaparadoxie für mich ist, dass du als Managerin oder als Manager die Herausforderung hast, dass dir Steuerungsverantwortung übertragen wird für einen Gegenstand, für eine Organisation, die du intentional, also zielgerichtet, kaum steuern kannst. Und mit dieser Paradoxie stehen wir ein bisschen im Untertitel. Wir wollen neugierig machen, wollen irritieren und wollen vielleicht auch frühzeitig den Fokus dahin lenken, wo er aus unserer Perspektive halt wichtig ist, auf dieses Phänomen der Paradoxien und wie man sich einigermaßen gut zwischen diesen jeweiligen Polen einpendeln kann. Weil das, was Paradoxien ja auszeichnet, ist, du kannst nie nur auf eine Seite gehen.
Okay, und das sozusagen würde dann auch an der Stelle den Kurs von einem, sagen wir mal, normalen Managementkurs unterscheiden, wo gegeben, also sagen wir mal, ein bisschen überspitzt formuliert, aber eben vermittelt wird, okay, hier sozusagen zweckrationales Denken und Handeln, hier von A nach B und dann müssen wir das und das machen, also wie eine Maschine. Und an der Stelle würdest du sagen, ja, okay, das ist vielleicht dann der Unterschied dazu, was so ein Kurs oder diesen Kurs dann davon unterscheidet.
Ja, also du hast gerade ja schon ein Sinnbild aufgemacht, so dieses häufig implizite Verständnis, Organisation eher so wie Maschinen zu betrachten. Und wenn du fragst, was ist jetzt ein zentraler Unterschied unseres Kurses, dann würde ich sagen, dass wir uns genau davon distanzieren. Die Welt wäre so einfach, wenn Organisationen wie so Maschinen funktionieren, aber jeder, der oder jede, die Steuerungsverantwortung hat, weiß, dass das häufig nicht der Fall ist. Und dann ist man häufig in der Praxis sehr frustriert. Und im Zweifel meint man dann das Gleiche einfach noch doller zu machen. Und stattdessen versuchen wir mit diesem Kurs eine alternative Betrachtungsweise anzubieten, Organisationen halt eher in die Kategorie der lebenden Systeme, ja, präziser formuliert der Leben voraussetzenden Systeme einzuordnen. Und damit können wir einen Kniff machen, der jetzt irgendwie keine Raketenkunst ist, aber der trotzdem dem einen oder anderen vielleicht nochmal Augen öffnen kann. Und zwar, dass wir Phänomene, die wir im Umgang mit lebenden Systemen kennen, Und wenn man Kinder hat, wenn man einen Hund hat oder wenn man eine Partnerin oder einen Partner hat, hat man da schon einen reichen Erfahrungsschatz. Solche Phänomene kann man halt auch auf Organisationen übertragen. Und spätestens, wenn man versucht, Kinder zu erziehen, dann wird man die Parallele dazu finden, wenn man Organisationen versucht zu steuern. Beides ist nur begrenzt möglich, und trotzdem ist es nötig.
Hast du ein konkretes Beispiel dafür? Also wenn es sozusagen auf eine, ja, also sagen wir mal typische Führungsaufgaben im Kontext der Sozialwirtschaft, also je nach Organisationsgröße wird man es irgendwie mit Personal zu tun haben oder mit Teamkonflikten oder auch mit dem Thema Strategie, Strategieentwicklung und so weiter. Hast du da irgendwie sowas Konkretes, wo man das dran festmachen kann oder wo man irgendwie sehen kann, ah, okay, da wird es deutlich, dass das doch ein bisschen anders funktioniert als eine Maschine?
Also der Unterschied ist möglicherweise schon darin zu beobachten, dass wir bei Fragen im Umgang mit Personal vielleicht anders drauf gucken, als klassisches Management das tun würde. Aus einer systemtheoretischen Perspektive würden wir den ganzen Menschen ja nicht als Teil der Organisation betrachten, das wirkt immer ein bisschen befremdlich, sondern wir würden den gesamten Menschen erstmal der Umwelt zuordnen. Und die Person koppelt sich lediglich über ihre Rolle an das Organisationssystem und bringt halt im Zuge ihrer Rolle die Dinge ein, an der sie denkt, dass die Organisation die erwartet, und im Gegenzug bekommt sie Geld dafür. Das ist erstmal der Kuhhandel, die dahinter steht. Und wenn wir jetzt systemtheoretisch auf solche Fragen von Personal gucken, dann würden wir immer davor warnen, Personal mit dem gesamten Menschen gleichzusetzen. Wie gesagt, die Kritik an der Systemtheorie ist manchmal, dass sie dort an der Stelle menschenfeindlich ist. Ich halte das genaue Gegenteil für den Fall. Es schützt den Menschen, weil wir halt nie mit all dem, was uns ausmacht, in die Organisation reingezogen werden sollten oder dürften, sondern halt nur mit den Dingen, für die die Organisation uns auch anheuert. Und von daher würden wir aus einer systemtheoretischen Perspektive rund um das Thema Personal also da schon einen Unterschied machen, dass wir sagen würden, der ganze Mensch ist Teil der Umwelt und wir fokussieren uns auf seine Kommunikationsleistung, die sehr stark gar nicht so sehr von dem Einzelnen, sondern von den Verhältnissen der Organisation geprägt werden. Das heißt also, jetzt um es vielleicht nochmal konkreter zu machen, du hast eine schwierige Mitarbeiter oder einen schwierigen Mitarbeiter. Und wenn wir jetzt systemtheoretisch uns damit auseinandersetzen würden, dann würden wir vielleicht an der Stelle schon mal kurz auf eine Metaebene wechseln und uns fragen, was heißt denn eigentlich schwierig hier? Also warum ist der denn schwierig oder die schwierig? Welche beobachtbaren Phänomene liegen denn dahinter, die uns zu der Erkenntnis leiten lassen, dass das schwierig sein könnte? Was würden andere Beobachter dazu sagen? Fänden die das auch schwierig? Wenn wir nach wie vor der Meinung sind, das ist schwierig, das Verhalten, dann würden wir der Frage nachgehen, was sind denn mögliche Hypothesen dafür? Also liegt das jetzt wirklich im psychischen System begründet oder sind es vielleicht Wechselwirkung mit den sozialen Systemen. Menschen verhalten sich häufig in unterschiedlichen sozialen Systemen einfach anders. Und damit hätten wir, so theoretisch, wie sich das anhört, ganz praktisch einfach mehrere, in ganz, ganz großen Anführungszeichen, mehrere Hebel, die wir uns angucken könnten, um zu intervenieren und um das vermeintliche Problem einer schwierigen Mitarbeiterin oder eines schwierigen Mitarbeiters im besten Fall positiv beeinflussen zu können.
Quasi das, was ja immer wieder, also das erlebe ich ja auch immer wieder, ja, hätten wir Mitarbeitenden mit einer anderen Haltung oder ja, wir brauchen eine Kultur, die auf die aktuellen Begebenheiten und so weiter einwirkt, würde dann quasi an der Stelle die systemtheoretische Perspektive sagen, naja, lass uns mal weg von den einzelnen Mitarbeitenden hin zu, ja, wie sind denn eigentlich die Verhältnisse gestaltet, die dann dazu führen, dass die Menschen sich in den Organisationen in ihren Rollen so verhalten, wie sie sich verhalten und wo, an welchen Hebeln sozusagen könnte man ansetzen, oder?
Ja, genau, ganz genau. Und damit, damit entthront man so ein bisschen diesen Haltungsbegriff in der sozialen Arbeit. Also ich bin ja selbst auch von so Haus aus Sozialarbeiter und natürlich ist sowas wie Haltung wichtig beim Mitarbeiten. Das ist ein normativer Kompass, der immer wieder die Entscheidungen von Organisationsmitgliedern beeinflusst, wenn sie nicht die nötige Orientierung durch die Formalstruktur bekommen. Und daher ist Haltung wichtig, gar keine Frage. Ich beobachte aber, dass dieser Begriff halt so inflationär verwendet wird und versuche dann immer ein bisschen dagegen zu halten, weil dieser Haltungsbegriff suggeriert ja, dass wir sowas wie eine Haltung hätten. Da hätte ich doch so meine Zweifel. Ich glaube, wir haben ganz viele unterschiedliche Haltungen, die je nachdem, wie die Verhältnisse sind, sich da auch zeigen. Also das sieht ja jeder, der selber mal Weiterbildungsteilnehmerin ist und in dem Moment, in dem er oder sie vor die Tür geht, zu einer Zigarettenpause oder Kaffeepause, sind die Verhältnisse anders und wir verhalten uns anders. So, deswegen habe ich noch lange nicht irgendwie ein Haltungsproblem mehr, sondern ich habe halt Phänomene, die über die Verhältnisse gesteuert werden können. Und ich glaube unterm Strich auch, dass man Haltung tatsächlich ähnlich wie Kultur, du hast ja gerade diese Analogie auch schon aufgemacht, vor allen Dingen einfach sehr, sehr, sehr schwer steuern kann. Also Luhmann hat ja für Kultur diesen etwas sperrigen Begriff der unentscheidbaren Entscheidungsprämisse geprägt, die eigentlich nichts anderes heißt, als Kultur färbt ein, wie Menschen entscheiden in Organisationen, du kannst sie aber nicht direkt entscheiden. Und daher sehe ich durchaus Schnittstellen zwischen dem, was Kultur auf der Ebene des sozialen Systems ausmacht und Haltung auf der Ebene des psychischen Systems.
Also ich habe quasi erstmal gar keinen Zugriff darauf, sondern kann nur rundherum die Rahmenbedingungen sozusagen versuchen, so zu gestalten, beobachte sie dann immer wieder und gucke, in welche Richtung entwickelt sich das und interveniere dann als Führungskraft wieder. Du hattest eben angesprochen, die Weiterbildung, falls jemand schon mal eine Weiterbildung besucht hat, hast du gesagt, lass uns mal da ganz konkret drauf gucken. Wo, an welchen Stellen würdest du sehen, dass der Kurs selber also in seiner Didaktik, in seinem Aufbau, in seinen Modulen, die wir da anbieten, dass er sozusagen auch aus einer systemtheoretischen Perspektive irgendwie geprägt ist?
Also erstmal ist ja jeder Kurs auch, also wir sind jetzt gerade, läuft bei uns in Münster an der Hochschule ja der 10. Kurs, den wir gerade abschließen. Und gleichzeitig ist jede Seminargruppe ja auch ein soziales System. Und solche sozialen Systeme haben halt die Notwendigkeit, sich zwecks Komplexitätsreduktion gegenüber ihrer Umwelt abzugrenzen. Und im Zuge dieser Abgrenzung entwickeln sie halt automatisch selbstorganisiert sowas wie eine Eigenlogik, die halt wirklich auch einzigartig ist. Und insofern finde ich das halt auch jedes Mal wieder spannend zu gucken, welche Gruppe konstituiert sich da, mit welchen inoffiziellen Spielregeln, mit welchen Besonderheiten. Und diese Einzigartigkeit der Gruppen, das sagt man immer so schnell, ihr seid einzigartig. Aber das stimmt natürlich auch. Also ich, wie gesagt, nach 10 Kursen kann ich wirklich sagen, kein Kurs war wie der andere und ich war auch nie wie der vorherige. Weil wir uns halt kontinuierlich mit unterschiedlichen Umwelten auseinandersetzen, da punktuell darauf reagieren und immer sowas wie punktuelle Weiterentwicklung stattfindet. Und insofern können wir das, was wir an Systemtheorie versuchen, da zu vermitteln, immer auch ganz konkret an diesen Gruppen beobachten. Insbesondere, wenn es mal in Gruppen schwieriger ist, wenn es mal zu Spannungen oder Konflikten kommt. Damit sind wir Gott sei Dank wirklich sehr verschont in unseren Kursen. Aber Dynamik ist immer da. Und das können wir dann halt manchmal auch nutzen, einfach als Material, um mit dem Kurs am Kurs zu arbeiten.
Ja, finde ich ganz interessant. Also ich meine, du hattest das eben mit den Rollen angesprochen. Also die Menschen sind nicht als Menschen in der Organisation oder im sozialen System, sondern dann hier in den jeweiligen Rollen. Wir zwei ja auch in unseren Rollen. Du als langjährig erfahrener Referent, Leitung von diesem Kurs. Dann hast du mich angefragt. Ich habe das jetzt in diesem Kurs das erste Mal sozusagen durchlaufen und spüre da natürlich sozusagen aus verschiedensten Richtungen Erwartungen wiederum, die an mich gestellt werden. Du sozusagen eben zu Beginn legst die Latte dann entsprechend hoch, weil natürlich basierend auf der Erfahrung und so weiter, die Teilnehmenden erwarten das dann, ja, und ich bin dann gefordert, sozusagen diese Latte ebenfalls mitzunehmen, was mich dann immer wieder sozusagen in Bedrängnis bringt, zu sagen, so, ich habe selber noch, also ja, ich gehe rein erst gerade, basierend auf dem, was ich mitbringe, aus meinen Beratungserfahrungen und so weiter, um dann da reinzukommen. Aber finde ich sehr passend dazu und dann bilden sich sofort eben informale Spielregeln in so einer Absolut. Gruppe raus, ja, an die man dann in irgendeiner Art und Weise oder die man irgendwie in irgendeiner Art und Weise beibehält oder durch formale Spielregeln dann wieder sozusagen versucht, irgendwie ja, in Bahnen zu lenken.
Ja, absolut. Also ich finde, das ist eigentlich ein ganz, das, und ich meine, das schätze ich ja auch im Austausch mit dir. Wir können die Systemtheorie auch mal nutzen, um auf uns selbst und auf diesen Kurs zu gucken und solche Phänomene, wie du sie gerade beschrieben hast, mit Hilfe der Theorie uns einfach nochmal so ein Stück weit von außen angucken. Es ist ja gar nicht so einfach, wenn man Referent in so einem Kurs ist, weil irgendwie sowas wie Distanz wieder aufzubauen. Deswegen bin ich auch ein großer Fan von dieser Systemtheorie, bei aller Schwierigkeit, die man manchmal hat, wenn man sie sich erschließt. Aber sie gibt einem die Möglichkeit, die Dinge aus einer anderen Perspektive sich anzuschauen und manchmal auch so ein bisschen ja zu entpersonalisieren. Also wir sind immer ganz schnell da drin, Probleme in den Personen zu sehen. So, und Das, was du gerade beschreibst, also wir haben hier ein Kurskonzept, das jetzt zum 10. Mal läuft. Du kommst als Referent neu da rein und hast es mit einem anderen Referenten zu tun, der das schon 10 Mal gemacht hat. Es ist völlig egal, wer da neu reinkommt. Jede Person würde in diese Herausforderung reinlaufen, die du gerade aufskizziert hast. Und da hilft die Systemtheorie, also jetzt nicht das Problem in der einen oder in der anderen Person zu sehen, sondern ein Stück weit auch in der Genese des sozialen Systems und die Spielregeln, die sich da halt informell herauskristallisiert haben, gekoppelt mit den Erwartungen, die sich halt natürlich im Windschatten dessen auch immer sofort etablieren.
Mhm. Ja, ja, finde ich total spannend. Also ich meine, das können wir vielleicht mal durchspielen, dann hier nicht in der Episode sozusagen dazu, aber finde ich einfach so zur eigenen Reflexion auch total spannend. Insgesamt baut der Kurs oder baute zumindest der Kurs ja auf eurem Buch auf, was ihr geschrieben habt, Systemisches Management in Organisationen der sozialen Arbeit, sehr empfehlenswert. So eine Bibel von mir, die sehr durchgelesen hier bei mir auf dem Schreibtisch rumliegt. Inzwischen hat sich aber auch ein bisschen weiterentwickelt und wo würdest du sagen, sind die größten Weiterentwicklungen da passiert? Also ich meine, vom letzten zu diesem Mal, wo wir gerade drinstecken und dann auch zum nächsten Mal.
Ich finde, die Weiterentwicklung kann man immer ganz gut an dem Kerncurriculum unseres Kurses ableiten. Also das Buch ist jetzt in der zweiten Auflage, ich glaube 2021, 2022, die Kante, ist die letzte Version. Und was sich seitdem verändert hat, dafür muss man jetzt irgendwie keine Wissenschaftlerin oder kein Wissenschaftler sein. Da braucht man eigentlich nur nach draußen gucken. Das weiß jeder und jede. Also auf der geopolitischen Ebene, aber auch solche Dinge wie KI, Digitalisierung, die mit einem Affenzahn natürlich irgendwie auch die Sozialwirtschaft vor sich hertreiben. Und von daher war ich auch so froh, dich hier als Kompagnon für diesen Kurs gewinnen zu können, weil du da ja Expertise mit in den Kurs reinbringst, was wir dringend brauchen. In dem Kurs selber gibt es jetzt also ein Modul, wo wir uns an einem Tag, oder du besser gesagt, ja mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt hast und am zweiten Tag wir nochmal auf das Thema KI auch geguckt haben. Und das wird sicherlich ein Thema bleiben, was in diesem Kurs uns auch beschäftigt. Die Frage von Systemtheorie und künstlichen Intelligenzen und was das Ganze eigentlich mit Führung zu tun hat. Und Führung ist vielleicht auch das andere Stichwort. Also wir haben in den laufenden Kurs ja jetzt zum Abschluss ein zweitägiges Modul zum Thema Führung mit reingenommen. Das war in den ersten Kursen nicht und das war auch im Buch nicht. Und das würde ich schon sagen, ist eigentlich eine Leerstelle gewesen, die wir jetzt versuchen, nochmal zu füllen und die sich, so zeigt es jetzt in der Praxis ja auch ganz gut etabliert hat, so zum Ende des Kurses wirklich nochmal 2 Tage lang drauf zu schauen. Was heißt denn das jetzt eigentlich für uns als Führungskräfte, systemtheoretisch Führung zu verstehen? Und da bringst du ja auch ganz viel Expertise mit und ich glaube, da haben wir was ganz Gutes zusammenzimmern können.
Hey, und interessant finde ich ja sozusagen an der Stelle auch schon wieder dann so dieser Punkt, naja, okay, die Umwelt verändert sich, ja, so irgendwie, und dann kann ich nicht einfach irgendwie bei dem alten Stiefel bleiben, sondern automatisch werden sich dann quasi Veränderungen ergeben, und die hast du gerade so ein bisschen skizziert, was denn da so bewusst passiert ist, auch dann für jetzt den Kurs, der ab Oktober startet. Aber natürlich die Frage, für wen eigentlich? Also, ja, das, was ich erlebe oder erlebt habe jetzt in der ersten Runde, ist eine sehr breite Aufstellung von Menschen aus der Sozialwirtschaft. Also jeder hat sozusagen irgendeine Ankopplung natürlich an die Branche, aber von Leitung, Jugendamt bis hin zu kleiner, freier Träger, Verein, sagen wir mal, bis hin zur Elterninitiative sozusagen alle dabei. Ja. Also für wen ist der Kurs? Wer ist Zielgruppe?
Ja, also wir richten uns mit diesem Kurs tatsächlich an Führungskräfte in Organisationen der sozialen Arbeit, wobei ich soziale Arbeit hier an dieser Stelle auch wirklich ein bisschen weiter definieren würde. Mhm. Wir haben immer wieder auch Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Gesundheitsbereich reinkommen oder in, sagen wir mal, in benachbarten Disziplinen beruflich verortet sind. Ich würde da gar nicht so eine harte Unterscheidungslinie ziehen. Also wenn man Interesse hat, sich auch mit dem Feld der sozialen Arbeit auseinanderzusetzen, dann ist man herzlich willkommen. Wichtig wäre halt, dass die Personen, die bei uns einsteigen oder mit dabei sein wollen, entweder schon in der Führungsposition sind oder sich darauf vorbereiten wollen, aber irgendeinen Kontext haben, in dem sie sich mit diesen Dingen, die wir hier erarbeiten, auch in der Praxis auseinandersetzen können, weil also das ist ja von Grund auf so mein großes Ziel für diesen Kurs gewesen. Der soll ja nicht nur dazu beitragen, dass Leute irgendwie zufrieden von Münster aus nach Hause fahren, sondern ich möchte, dass die Leute was lernen. Aber noch wichtiger ist mir eigentlich, dass sie das, was sie lernen, auch in die Anwendung bringen. Und dafür braucht es halt ein Praxisfeld, in dem ich Dinge, die ich hier bei uns in den Modulen im Münster lerne, dass ich sie auch ausprobieren kann und mit diesen Erfahrungen dann beim nächsten Mal einfach nochmal Material reinbringe, an dem wir dann nochmal kollektiv lernen können. Von daher, Führungskräfte, angehende Führungskräfte aus dem weiten Feld der sozialen Arbeit sind herzlich willkommen. Und der Kurs lebt von der Unterschiedlichkeit. Du hast es gerade beschrieben, öffentliche Träger, freie Träger, Kolleginnen, die gerade in Führung sind, Kolleginnen, die eigentlich sagen, ach, ich bin kurz vor der Rente, aber es würde mich nochmal interessieren, die also ganz viel Lebenserfahrung mitbringen. Das zeichnet den Kurs aus. Und ist, glaube ich, auch, also natürlich würde ich mich mal freuen, wenn ich sagen würde, die Leute kommen in erster Linie wegen den Inhalten, aber ich glaube, es ist auch sehr stark wegen den Gruppen. Es sind einfach sehr starke Gruppen und da bilden sich Peers, die miteinander gemeinsam am Management Herausforderungen arbeiten und sich kollektiv unterstützen, manchmal am Rande einer Selbsthilfegruppe. Aber ich finde, alles, was da hilft, sollten wir unterstützen.
Mhm. Viel von dem, was da passiert, sozusagen, wird wahrscheinlich wirklich so zwischen den Modulen passieren. Ja, also Inhalte, die natürlich, das stelle ich dann auch immer wieder selber fest, naja, so ein Thema wie KI, Digitalisierung an einem Tag sozusagen irgendwie abzuhandeln, da kann es nicht irgendwie in die Tiefe oder also in die Tiefe schon, aber nicht zwingend um ganz konkrete Inhalte gehen, sondern es geht dann wirklich darum, nochmal das in der eigenen Praxis zu reflektieren, auszuprobieren. Dafür gibt's Lernportfolios. Ich habe bisher noch keine fertigen Lernportfolios gesehen, weil wir uns gerade genau in dieser Phase befinden, wo halt quasi jetzt die ersten, also der Kurs, den ich jetzt mitbegleitet habe, erst fertig wird. Kannst du da nochmal drauf schauen? Lernportfolios, warum? Was passiert da drin?
Also wir wissen aus der Erwachsenenbildung relativ gut, dass wir ein relativ hohes Transferproblem in der Praxis haben. Das heißt, es gibt einen riesen Gap zwischen dem, was die Leute gelernt haben und was sie dauerhaft in die Anwendung bekommen. Auch da systemtheoretisch kann man sich das erklären. Luhmann hat immer gesagt, gelingende Kommunikation ist tendenziell unwahrscheinlich. Und wenn man Transfer, Weiterbildungstransfer als Kommunikationsakt begreift, dann versteht man auch, warum der tendenziell unwahrscheinlich ist. Wenn das aber unser zentrales Anliegen ist, die Leute dazu zu befähigen, die bei uns sind, das, was sie hören, was sie lernen, auch in der Praxis anzuwenden, dann können wir da nicht nur 2 Tage irgendwie alles didaktisch abfeuern, was wir im Köcher haben, sondern dann müssen wir uns halt auch ein paar Gedanken machen, wie können wir die Zeit zwischen den Modulen so gestalten, dass dieser Transfer begünstigt wird. Und deswegen bekommen die Weiterbildungsteilnehmerinnen und Teilnehmer nach den jeweiligen Modulen sogenannte Lernportfolios zugeschickt. Das sind eigentlich nur Fragestellungen zu den jeweiligen Modulen, bei denen es weniger darum geht, das, was wir da vermittelt haben, nochmal zu rezipieren, als vielmehr um die Frage, wenn du das jetzt anwendest auf deine Praxis, was heißt das denn, was bedeutet das für dich, was wird sichtbar, welche Spannung, welche Paradoxien lokalisierst du, wie kannst du damit umgehen? Also wir wollen durch diese Lernportfolios dazu anregen, tatsächlich diese Brücke zwischen Lernfeld und Funktionsfeld so gut bauen zu können, dass Personen, die bei uns sind, danach wirklich sagen, sie konnten nicht nur was lernen, sondern sie konnten vielleicht auch ein bisschen Praxis verändern. Und damit erfüllen wir gleichzeitig die Anforderungen der Hochschule. Also am Ende des Tages wollen wir ein Hochschulzertifikat aushändigen und dafür braucht es immer ein schriftliches Abschlussverfahren. Da gibt uns die Fachhochschule Münster relativ viel Freiheit, wie wir das machen. Und statt jetzt einfach eine Hausarbeit zu schreiben, haben wir gesagt, wir wollen das über diese Lernportfolios machen, die dann am Ende, wenn die bei uns eingereicht worden sind, nochmal gerahmt werden durch so ein Kolloquium. Das hört sich immer so hochtrabend an und erinnert bisweilen auch an stressige Situationen in der Hochschule. Das gestalten wir anders. Das machen wir in Gruppendiskussionen, in kleinen Gruppen mit 4, 5 Personen und uns beiden. Und da reflektieren wir wirklich nochmal auf Augenhöhe mit den Kolleginnen und Kollegen das, was sie da geschrieben haben.
Mhm. Ja, also auch da sozusagen wieder die Übertragung von dem, was man mitgenommen hat, auf den Alltag. Kann man schon verraten, weiß ich nicht so richtig, dass es auch danach gegebenenfalls noch weitergeht? Also ja, es ist ja auch immer so ein bisschen so ein Problem, ja okay, man hat halt irgendwie so schön das Jahr durchlebt, auch mit der Gruppe gemeinsam viel Lernportfolios und so weiter. Wir hatten uns mal irgendwann über erste Ideen sozusagen unterhalten. Das ist wahrscheinlich noch nicht 100% spruchreif, oder?
Nee, genau, aber wenn wir sie hier einfach mal laut denken, dann setzt uns das ja gleichzeitig unter Druck, dran zu bleiben. Genau. Lass uns da ruhig ein bisschen drüber schwadronieren. Tatsächlich gab es die Idee, so eine Art Masterclass einzurichten, also für Absolventinnen und Absolventen unserer Hochschulzertifikatskurse Systemisches Sozialmanagement. Und dieser Masterclass dann regelmäßig Vertiefungsangebote zu präsentieren. bei denen es vielleicht gar nicht immer so sehr darum geht, dass du oder ich da auf der Bühne stehen und nochmal das Wissen irgendwie an den Mann oder die Frau bringen, sondern wir eher die Systemtheorie und dieses systemische Sozialmanagementverständnis nutzen, um konkret an Praxisfällen zu arbeiten. Also so eine Mischung vielleicht aus kollegialer Fallberatung, angereichert von uns beiden immer mal wieder mit so ein bisschen systemtheoretischer Würze da drin. Das ist so eine Idee. Und ansonsten diese Idee halt wirklich punktuell Themen, die wir einfach in den Kurs nicht mit reinkriegen, die als Vertiefungsangebote zu platzieren. Ähnliches haben wir vor ein, zwei Jahren mit dem Thema Führung gemacht. Da habe ich mal so einen Vertiefungstag angeboten zum Thema Führung aus systemtheoretischer Perspektive, weil wir es da noch nicht im Kurs hatten. Und dieses Angebot war halt auch exklusiv nur für die Absolventinnen unserer Kurse. Und so ist die Idee halt, tatsächlich so einen Raum zu schaffen für Absolventinnen und Absolventen, die dort auf andere interessierte Kolleginnen und Kollegen treffen und sich aber sicher sein können, dass sie alle so eine ähnliche Brille aufhaben, wenn sie sich mit Organisations- und Managementfragen auseinandersetzen. Und dieses gemeinsame Verständnis halt zu nutzen, um an ganz konkreten Führungsherausforderungen im Alltag zu arbeiten. Ich habe erstmal den Begriff der Selbsthilfegruppe gewählt, natürlich nicht ganz ernst, aber in gewisser Weise ist es schon so, weil Führung, das weiß jeder und jeder, macht halt sehr einsam. Und so Sparringspartner im organisationalen Alltag sich aufzubauen, ist gar nicht so einfach. Und deswegen, glaube ich, profitieren auch viele Teilnehmende von unseren Kursen, weil sie dort einfach auf andere treffen, die ähnliche Herausforderungen haben und damit nochmal eine Möglichkeit haben, Dinge, die sie im Alltag beobachten, halt nochmal in die Kommunikation zu bringen, zu reflektieren und bisweilen halt auch gemeinsam Lösungen zu erfinden.
Mhm. Ja, spannend. Genau. Also das ist, glaube ich, wirklich ein relevanter Punkt, sozusagen dann dran zu bleiben, damit es nicht irgendwie versickert und dafür halt irgendwie so ein Angebot zu schaffen. Und ich meine, wahrscheinlich gibt es das jetzt in den Kursen schon auch, dass die Leute sich untereinander sozusagen abstimmen, aber das Ganze vielleicht noch ein bisschen strukturierter zu gestalten und sozusagen mit einem Rahmen drumherum. Und man kann die Leute aus dem Kurs dann vielleicht sogar auch wieder treffen hinten dran.
Ich teile das, du brauchst halt einen Kümmerer. Mich erinnert es manchmal so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber als Jugendlicher war ich mal so in Ferienfreizeiten, so Ferienlager. Mhm. Ja, war immer so die Möglichkeit, irgendwie mit wenig Geld wegzukommen, dann war ich immer zwei Wochen hier, da, so Ferienlager. Und dann ein Bus auf der Rückreise ging dann so bei einem der Sozialkarte an, weil alle so dachten, oh, jetzt sehen wir uns nie wieder und wir machen mal ein Nachtreffen. Und dann war immer so die Hoffnung, bei diesen Nachtreffen das zu kultivieren, was man vorher halt zwei Wochen vor Ort erlebt hat. Und das war häufig frustrierend, weil sich sowas wie Kultur halt auch nicht, die kannst du nicht in Eimer, Glas packen, Deckel drauf und dann konservierst du die und packst sie wieder aus, sondern das ist halt ein flüchtiges Ereignis, die dann halt auch eine andere Form annimmt, wenn man sich mal wieder sieht und wenn dann noch andere Personen dazukommen. Also was ich damit sagen will, das konstituiert sich auf jeden Fall ein neues soziales System. Und das birgt halt Vorteile mit. Das ist manchmal aber auch dann für den einen oder anderen vielleicht ernüchternd, dass es nicht mehr genauso ist wie vorher. Aber passt irgendwie, finde ich, ganz gut zu der Welt. Da ist nämlich auch wenig genauso wie früher. Und insofern diese Dauerherausforderung, sich auf der einen Seite auf Dinge zu freuen, die für die Beständigkeit stehen, aber auch immer sich wieder mit Wandelimpulsen auseinanderzusetzen. Das wäre so eine Grundidee, die ich irgendwie ganz reizvoll finde, dort auch in solchen Aufbaukursen zu verfolgen.
Und sich immer mal wieder auch auf sozusagen neue Spielregeln, die dann da kommen, die man dann wieder sozusagen gemeinsam reflektieren kann. Da, wie gesagt, passieren ja eine ganze Menge neue Sachen. Ja. Falls jetzt jemand, basierend auf unserem Gespräch, Lust bekommen hat, sich damit zu beschäftigen, gibt es natürlich zum einen in der Episodenbeschreibung, in den Shownotes, natürlich alle Links und so weiter zu dem Kurs. Vielleicht ganz konkret zum Abschluss in Richtung der Daten. Wann geht's wie weiter?
Ganz genau. 14.7. ist eine Infoveranstaltung, die wir via Zoom machen werden, du und ich. Und da kann man sich kostenlos anmelden. Wenn man einfach zu den Stimmen, die man jetzt vielleicht gerade hört, auch noch ein paar Gesichter sehen möchte, hat man da die Möglichkeit. Wichtiger aber neben unseren Gesichtern, weil dafür lohnt es sich nicht zu kommen, sind aber die Fragen, die man da stellen kann. Das ist bei einem Podcast ja nur einmal in Straßenkommunikation. Man kann zuhören, aber keine Fragen stellen. Das kann man bei dieser Infoveranstaltung aber tun. Das heißt, wir geben nochmal einen Überblick über den Kurs. Ähnlich wie wir es heute hier auch gemacht haben, gehen vielleicht immer ein bisschen tiefer ins Curriculum rein und stehen dann aber vor allem für Rückfragen zur Verfügung. Weil das finde ich immer wichtig, also das ist ja für die Teilnehmenden auch, das ist eine Menge Zeit, die man investiert, vor allem aber auch eine Menge Geld. Und da sollte man für sich selber einfach klar, ist es das Richtige? Und deswegen 14.7., also diese Online-Info-Veranstaltung, vermute, Link dazu können wir auch mit in die Shownotes stellen.
Genau.
Und ansonsten bin ich gerade ein bisschen blank. Ich meine, dass wir im Oktober loslegen mit dem Kurs,
ja,
aber
ja,
genau. Den genauen Termin gar nicht im Kopf.
6.7. Oktober, glaube ich, 2026.
Ja, genau. Also ich glaube, irgendwo da, vor den Herbstferien in Nordrhein-Westfalen, auf jeden Fall, das weiß ich.
Ja,
und genau, da freuen wir uns wieder auf eine spannende Gruppe von Personen aus dem Feld der sozialen Arbeit. Vielleicht nochmal der kurze Hinweis. Also interessant finde ich auch immer noch nicht nur, dass wir Personen halt aus unterschiedlichen Branchen in den Kursen haben, sondern tatsächlich auch immer wieder in den Kursen Personen aus der gesamten Republik. Schwerpunkt ist natürlich häufig bei uns Nordrhein-Westfalen, Münster, dicht dran am Ruhrgebiet. Also da natürlich eine große Anzahl von Einrichtungen, Menschen, die dort leben. Aber wir haben halt auch immer wieder Personen, die wirklich da weite Strecken auf sich nehmen, um zu uns nach Münster zu kommen. Und das finde ich immer nochmal total bereichernd, wenn man einfach mal Perspektiven aus anderen Regionen mitbekommt, weil auch das sind natürlich, jedes Bundesland ist ein soziales System mit eigenen Spielregeln. Und das hilft dabei, auch diesen Prozess des Voneinanderlernens zu begünstigen.
Ja, und ich kann den Zug oder die Zugverbindung Freiburg-Münster tatsächlich relativ gut empfehlen, muss ich sagen. Inzwischen bin ich da Stammgast sozusagen auf dieser Strecke und fast ohne wirklich Komplettausfälle. Ein einziges Mal habe ich es bisher erlebt, wo es dann tatsächlich ein bisschen kritischer war, aber das ist für die Anzahl, die ich da fahre, echt gering. Deswegen kann ich es da tatsächlich empfehlen, sozusagen auch diese Fahrt auf sich zu nehmen und Münster natürlich als wirklich schöne Stadt.
Es gibt sogar eine
Stadtführung, die wir mit dem letzten Kurs gemacht haben. Wahrscheinlich wird sowas ja dann auch wieder in ähnlicher Art und Weise stattfinden.
Genau.
Ganz zum Schluss. Was hat dich der Kurs schon gelehrt? Also du bist natürlich Profi in diesem ganzen Systemtheoretischen, auch aus dem Sozialmanagement, mit deinem Hintergrund, Beratungserfahrung und so weiter. Aber wenn du da drauf schaust über die letzten Jahre, wo du sagen würdest, ah okay, das war für dich selbst spannend oder lehrreich.
Naja, also wenn du mich als Profi bezeichnest, ist das ja eine Bewertung deinerseits, die würde ich gar nicht so teilen. Also ich glaube, dass ich mich dann versucht habe, ein bisschen reinzunörden und gleichzeitig, was ich gelernt habe, ist da auch Bescheidenheit an den Tag zu legen, weil diesen Anspruch, den ich mal eine Zeit lang hatte, Systemtheorie wirklich komplett zu durchdringen, alles zu verstehen, was Luhmann geschrieben hat, von dem habe ich mich irgendwann auch verabschiedet, weil mir schlichtweg die Zeit fehlt häufig fürs Lesen. Das ist so das größte Problem. Und es ist ja nicht mit dem Lesen getan, sondern das versuchen wir im Kurs ja auch immer wieder. Die Systemtheorie und auch die Art und Weise, wie Luhmann schreibt, ist bisweilen sehr abstrakt und es braucht halt immer Übersetzungsarbeit. Und ich glaube, dass wir das Wesentliche versucht haben, rauszufiltern und zu übersetzen, aber da könnte man immer noch mal viel, viel, viel mehr machen. Und von daher würde ich sagen, an der Stelle habe ich auch gelernt, mal ein bisschen bescheidener zu bleiben und zu denken, okay, die wesentlichen Sachen hast du jetzt und damit versuche einfach die Dinge immer besser zu machen und punktuell nochmal was dazu zu holen, wenn es mit reinpasst. Aber ansonsten mach dich jetzt hier nicht verrückt zu denken, du musst immer noch mehr lesen, noch mehr lesen, noch mehr lesen, weil das sind Tausende von Rabbit Holes, in die man da fallen darf. Das ist so das eine. Und das andere ist, glaube ich, weil das hat, glaube ich, auch was mit dem Älterwerden zu tun. Also es gibt ja wenig gute Gründe, älter zu werden, aber einer ist dann doch vielleicht gelassener zu werden. Und Gelassenheit ist schon auch was ich aus der Systemtheorie rausgezogen habe für mich. Wir glauben ja immer auch, wenn wir so selber in Führungspositionen sind, und ich habe selber lange als Führungskraft gearbeitet, dass Dinge immer ganz schnell entschieden werden müssen. Und wenn ich das jetzt nicht mache, dann geht die Organisation zugrunde. Und da lehrt uns die Systemtheorie ja doch, dass wir uns in unserer eigenen Führungsrolle mal nicht so überbewerten sollten und dass Organisationen auch ziemlich gut ohne Führung mal eine Zeit lang zurechtkommen und vor allen Dingen nicht so schnell sterben, sondern wirklich Künstlerinnen und Künstler darin sind, selbst organisiert Probleme zu lösen. Und von daher, also neben Bescheidenheit würde ich sagen Gelassenheit, das habe ich auch im Zuge der Kurse gelernt, auch mit 80% Vorbereitung da reinzugehen, dass das häufig reicht, weil sich immer Dinge ereignen, die ich sowieso nicht planen kann. Und dann brauche ich auch nicht dieses Gefühl haben, ich muss 110% geplant haben, wenn sich davon nachher in der Praxis nur 70-80% umsetzen lassen, weil immer Dinge dazwischen kommen. Also das sind so Dinge, die habe ich einfach auch gelernt im Laufe der Kurse. Und die führen dazu, dass ich einfach, genau, aus der Freude in diese Kurse reingehe und es nach wie vor auch so empfinde, dass ich da versuche, ja auch mit dir gemeinsam den Leuten was anzubieten, aber dass wir da auch jedes Mal rausgehen und dass keine Aktienkursen wirklich jedes Mal sagen, dass ich da rausgehe und denke, boah, ich habe wieder was gelernt. Hm. Ja, und ja. Das sind halt so Dinge, die Systemtheoretiker sprechen davon, Emergenz, da entwickelt sich was in der Gruppe. Das ist halt mehr als nur die individuellen Wissensbestände der Menschen, sondern es entsteht wirklich was Einzigartiges. Und da partizipiere ich dann auch von und kriege da Ideen. Da habe ich ganz viel von dir auch gelernt, Kleinigkeiten, wo ich so denke, ach stimmt, so habe ich noch gar nicht drauf geguckt. Und das ist natürlich ein Geschenk. Ich meine, dass wir sowas machen dürfen, finde ich, ist ein totales Privileg.
Ja, ich hatte auch jetzt nach dem ersten Kurs so das Gefühl, okay, hoffentlich haben die Teilnehmenden genauso viel mitgenommen wie ich. Ja, so, das war so ein bisschen diese Vorstellung dabei. Also wirklich so dieses neu draufschauen, andere Perspektiven einnehmen und so weiter und so weiter. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, jetzt aus deiner Perspektive zu sagen, okay, hier, wer Bock hat, kann sich anmelden, Links dazu und so weiter. Haben wir Infoveranstaltungen, haben wir angesprochen, für wen ist der Kurs?
Genau.
Ist das irgendwas, wo du sagen würdest, das haben wir noch nicht angesprochen?
Ja, vielleicht, also das Einzige, was mir jetzt auch so ad hoc einfallen würde, also für diejenigen, die jetzt so gar keine Idee haben, wie umfangreich ist das Ding eigentlich, also es ist ein Kurs, der besteht aus 7 Modulen, jedes Modul ist zweitägig, das heißt, wir legen am ersten Tag um 10 Uhr bei uns in Münster los, arbeiten dann bis 17 Uhr, am zweiten Tag von 9 bis 16 Uhr, damit man also auch diejenigen, die längere Anreisewege am ersten Tag haben, dass man die einigermaßen mit einfangen kann. Wie gesagt, 7 Module à 2 Tage. Zwischen den Modulen liegen meistens so im Schnitt 4 bis 6, 7 Wochen. Und am Ende gibt es dann halt noch diesen einen Zusatztag, an dem wir uns für diese Logviren treffen, wo es dann auch nochmal darum geht, mit den Teilnehmenden gemeinsam den Kurs auszuwerten. Und an dem wir dann halt auch am Ende ein Hochschulzertifikat aushändigen. Und das vielleicht mal so als letzter Satz, haben wir auch nicht drüber gesprochen. So dieser Zertifikatsbegriff ist ja ähnlich inflationär verwendet wie der systemische Begriff. Von daher vielleicht noch 2, 3 Sätze dazu. Ein Hochschulzertifikat der FH Münster bedeutet, dass man einerseits natürlich einen schlichten Nachweis hat von dem, was man da gemacht hat. Was hinzukommt, ist, wenn man das möchte, dass man sich diesen Kurs oder das Abschlussverfahren auch bewerten lassen kann. Da gibt es halt eine ganz normale Note dafür. Und dann können wir halt hier auch Credit Points, also ECTS-Punkte mit aushändigen. Und diese ECTS-Punkte haben dann wiederum den Vorteil, dass man sich diese Kompetenzen, die man sich hier angeeignet hat, an einer anderen Hochschule anrechnen lassen kann. Das heißt, wenn man jetzt, also zum Beispiel, wir haben jetzt in einem der vorherigen Kurse, haben wir eine Kollegin gehabt aus der Praxis, die hat den Bachelorabschluss, die hat dann bei uns diesen Hochschulzertifikatskurs absolviert und hat dann die Möglichkeit in Anspruch genommen, den Kurs mit einem bewerteten Abschlussverfahren zu absolvieren und hat dieses bewertete Zertifikat dann genommen, um sich für einen Masterstudiengang einzuschreiben und musste dann da halt weniger Module absolvieren. Das ist einfach was, finde ich, wichtig nochmal. Also wichtig finde ich auch zu wissen, wenn du den Kurs bei uns machst, hast du nicht einen halben Master in der Tasche. Ja, so ist es nicht. Aber es bietet dir halt die Möglichkeit an, diese Kompetenzen halt auch im Sinne von dem, es dann lernen, weiter zu nutzen. Und das, finde ich, ist schon ja was für die ein oder andere vielleicht interessant sein könnte. Deswegen sei es an dieser Stelle nochmal erwähnt.
Super. Ganz herzlichen Dank. Soweit, wie gesagt, alle Links und so weiter, alle Informationen hier auch in den Shownotes. Da findet man dann auch weitere Informationen dazu. Wie gesagt, ich glaube, der nächste wichtige Punkt ist der 14.07. abends, ich meine um 19.30 Uhr oder sowas, haben wir da einen Termin, da kann man sich dazu anmelden. Und dann, vielleicht sehen wir dann ja da oder sogar beim Kurs den ein oder anderen Hörer oder die ein oder andere Hörerin hier von diesem Podcast. Danke, Stefan, an der Stelle erstmal.
Vielen Dank, Henrik, für die Einladung. Und ich freue mich über jeden und jede, den wir bei der Infoveranstaltung oder auch im Kurs sehen. Bis dann.
Danke, ciao, ciao.